Ja, guten Morgen. Das ist schön, euch zu spüren. Ist komisch, so diese Distanzen, das gefällt mir nicht. Auch in Italien muss ich weit hinten, weit oben irgendwie. Ich möchte ein bisschen näher sein, aber wir respektieren jetzt das einfach mal und freuen uns, dass wir uns sehen können. Wie Tina gesagt hat, so viele möchten sich treffen, können nicht, werden verfolgt, haben Angst um ihr Leben. Ist schön, euch zu sehen. Wow! Geh Emotion, ja? Deutsch, okay. Wow. Ja, jeder von uns hat ja ganz diese Zeit ganz anders erlebt. Für die eine war das wirklich eine Entschleunigung und einige haben den Stress ihres Lebens kennengelernt. Das ist so. Jeder hat das ganz anders erlebt und individuell. Und ich glaube, gerade auch besonders Singles haben eine ganz schwere Zeit zum Teil hinter sich. Das ist schon schwierig, wenn du nicht im Arbeitsprozess bist, so alleine oder auch Senioren. Ich habe manchmal an die Marie gedacht, hei, 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 hei. Ihr seid hier, ihr habt es geschafft und wow. Ja, es ist völlig klar, dass uns Gott nicht geschaffen hat als Menschen, dass wir unser Dasein als Einzelgänger fristen sollen. Und ich glaube sogar, er hat in uns Veranlagungen und sogar eine Art Vakuum hineingelegt, das nur gestillt werden kann durch die Gemeinschaft mit ihm und durch die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und deswegen hat Gott schon dem allerersten Menschen ja gesagt, das wissen wir, 1. Mose 2,18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Der Schlachter hat in der Fußnote, ich möchte ihm einen Beistand geben, eine Hilfe aus sein Gegenüber, wunderbar ausgedrückt. Und deswegen hat Gott die Ehe geschaffen, die Familie einberufen, die Familie gestiftet, Menschen in Sippen und in Völkern zusammengeschlossen. Wir sind für das geschaffen. Und was wir da erlebt haben, ging ein bisschen gegen uns, die Schöpfungsordnung Gottes. Und auch da müssen wir uns immer wieder neu das vor Augen halten. Gott möchte, dass wir zusammenstehen. Lüfter haben wir vergessen. Wir müssen von Gesetzes wegen kurz durchlüften. Diejenigen, die gerade am Fenster sitzen, öffnen doch eine Minute und dann wieder automatisch zu. Ist das gut? Gott hat uns geschaffen, dass wir zusammenstehen und zusammenleben. Und so hat Gott auch seit Beginn der Schöpfung den Menschen Segen versprochen, die harmonisch in Einheit zusammenleben und die ihre Kräfte vereinen. Und bereits in den ersten Kapiteln der Bibel erklärt Gott persönlich den Gewinn der Einheit in 1. Mose 11. Da steht, was sie gerade tun, die haben dort diesen Turm gebaut, ist erst der Anfang, denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Und es ist interessant, auch der Prediger kommentiert dieses Thema folgendermaßen. Prediger 4,12. Zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Ganz interessant. Der spricht den Lohn an. Er sagt, wenn zwei zusammenstehen, dann haben sie nicht nur warm, sondern sie verdienen, sie erreichen gemeinsam mehr. Und so hat Gott auch die Gemeinde, die Ekklesia, also die Herausgerufene berufen, dass wir als Leib zusammenstehen und uns ergänzen. Und zusammen sind wir berufen, seinen aufgetragenen Willen umzusetzen, nämlich die beste Botschaft aller Zeiten, das Evangelium weiterzugeben und Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist unser gemeinsamer Auftrag. Und deswegen, wenn der Leib funktionieren soll, dann sind wir aufeinander angewiesen. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Wir brauchen einander. Wir sind berufen, uns zu einem Leib zusammenzuschließen und uns in unseren anvertrauten Persönlichkeiten und Gaben zu ergänzen und uns auch gegenseitig zu ermutigen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott hat uns so einfach geschaffen, dass wir einander ermutigen. Und das wird umso wichtiger, je tiefer wir in die Endzeit hineinkommen. Und ich denke, dass wir alle gemerkt haben, dass Jesus vor der Tür steht. Hört ihr sein Klopfen schon, oder? Und der Antichrist ist mit Hochdruck daran, sein Reich vorzubereiten und voranzutreiben. Ich denke, das haben wir gemerkt, oder? Deswegen brauchen wir einander. Und das ist jetzt ganz ein wichtiger Punkt. Das kann nicht substituiert oder ergänzt werden durch irgendwelche Geistlichkeit. Habt ihr die Apostelgeschichte mal durchstudiert? Wow! Ich habe sie, weiß ich nicht, ob 100 Mal oder 200 Mal schon durchgelesen jetzt. Aber das ist jedes Mal noch begeisternder. Da lesen wir von diesem Paulus, der war voll Heiligen Geistes. Ja, der war übervoll. Ich glaube, das ist überflossen, was immer der gemacht hat. Er war nicht zu bremsen, ist unermüdlich umhergezogen, hat Gemeinden gegründet und das Evangelium verkündet. Und es ist schon verrückt. Verfolgungen, Auspeitschungen, Steinigungen, Gefangenschaften, Rückschläge konnten ihn nicht ausbremsen. Der hat so viel Treib gehabt, der hat so viel Treibstoff gehabt, der hat den Tiger im Tank gehabt, oder? Sogar Folterung und Gefangenschaft konnten ihm nichts antun. Er hat noch Lobpreis gemacht, also ehrlich gesagt. Nachdem sie mich steinigen würden oder irgendwie diese Schläge, ich denke, ich hätte ein Jammerlied auf dem Mund. Mama mia. Der hat Lobpreis gemacht, oder? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Und deswegen ist er so überflossen. Und deswegen konnte er auch sagen, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christi. Der ist nicht gelaufen, hat nicht evangelisiert oder was weiß ich was, weil ihm es jemand gesagt hat. Der hatte so viel Liebe durch den Heiligen Geist in sich, der konnte man nicht mehr aufhalten. Und dann ist das unglaublich interessant. Obwohl er als Gefangener einen kräfteraubenden Sturm überlebt hatte, Schiffbruch überlebt hatte, er hatte einen Biss einer giftigen Schlange überlebt, aber der war so voll Geistes Gottes, der konntest du nicht bremsen. Der hat noch für alle Kranken gebetet auf der Insel, wo sie gestrandet waren. Der war so voll Heiligen Geistes. Und jetzt schaut euch mal, was wir da lesen in der Apostelgeschichte. Und das macht mir tiefen Eindruck. Als dann das Schiff mit den Kriegsgefangenen endlich in einen italienischen Hafen eingelaufen ist, hatte Gott ein paar Christen zu Paulus hingeschickt, um ihn zu empfangen. Wahrscheinlich hatte Paulus die nicht gekannt und gegenseitig. Aber schaut euch mal, was wir da lesen in Apostelgeschichte 28. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste neuen Mut. Bitte! Der hat gestrotzt von Mut, von Energie, von Lebensfreude, von Dienstwillen, oder? Hoffnung für alle sagt, als Paulus sie sah, dankte er Gott und blickte mit neuem Mut in die Zukunft. Der Paulus, voll des Heiligen Geistes, brauchte diese persönliche Ermutigung. Als Paulus sie sah, sagt das neue die neue Lebensübersetzung, dankte er Gott und gewann wieder Zuversicht. Wir mögen noch so supergeistlich sein. Wir brauchen einander. Wir brauchen diese gegenseitige Ermutigung ganz dringend. Wir brauchen einander, nicht nur um unseren Evangelisations- und Jüngerschaftsauftrag umzusetzen. Wir brauchen einander und wir brauchen diese Ermutigung. Und eben keine Geistlichkeit kann das wegstecken. Jemand hat mal gesagt, alle Entmutigung kommt vom Teufel. Und da müssen wir uns daran erinnern, dass Jesus ihn so beschrieben hat in Johannes 10,10. Er kommt als Dieb, als Mörder, als Verderber. Und die Entmutigung ist eine seiner allergrößten Waffen. Hast du das schon bemerkt? Es ist gut, wenn du das weißt. Deswegen sagt der Petrus in 1. Petrus 5,8, seid nüchtern und wacht. Wieso? Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, entmutigen kann. Du hast das Internet angesprochen, oder? Wir leben in einer Zeit, wo leider viel mehr Negatives und Entmutigendes in unsere Herzen gesät wird, als Positives und Ermutigendes. Stimmt das? Also die Leute, die immer noch alles lesen von Corona, die werden depressiv. Das ist so. Wow. Und wir sind empfänglich für Ermutigung, aber auch für Entmutigung. Und je nachdem, was wir in unser Herz hineinlassen, das wächst auf, das bringt eine Frucht hervor. Es ist unglaublich interessant, dass ein kompetenter Psychologe gesagt hat, er hat eine These aufgestellt, ein Mann, ein Fachmann hat gesagt, ohne Ermutigung in der Kindheit, im Jugend- und im Erwachsenenalter sind Menschen grundsätzlich nicht entwicklungs- und lebensfähig. Mamma mia, das sind starke Worte. Also du kannst leben, aber dein Leben ist ärmlich. Es ist nicht entwicklungs- und lebensfähig, sagt er. Und da sehen wir, wie wichtig Ermutigung ist. Und wir haben ein Vorbild. Gott ist immer unser Vorbild. Und weil Gott weiß, dass wir in einer Welt leben, wo wir bombardiert werden mit Negativen, hat er sich selber entschieden, uns zu ermutigen. 2. Korinther 1,3, das ist die NGÜ, Neue Genfer Übersetzung. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Ist das nicht cool übersetzt? Er überlegt sich, wie kann ich Mario noch mehr ermutigen? Auf jede erdenkliche Weise kommt ihr noch in den Sinn, ich könnte noch das tun, diesen die Person schicken, dieses Ereignis ermöglichen. Anders übersetzt, er ist der Vater des Erbarmens und Gott aller Ermutigung. Dein Gott ist ein Ermutiger. Und das sehen wir. Wenn wir beim Thema von Paulus bleiben, wie Gott höchstpersönlich diesen Mann ermutigt hat. Zum Beispiel in Korinth hat er eine ganz schwierige Zeit. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte 18,9, fürchte dich nicht, Paulus, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Der brauchte das, der Bursch, oder? Und dann war er gefangen in Jerusalem. Er wusste genau durch den Geist. In jeder Gemeinde haben sie ihm gesagt, was passiert. Und Gott klopft dann in der Nacht an seine Herzenstür, Apostelgeschichte 18,9. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Ah, das ist das, die andere gewesen. In Jerusalem aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir gezeugt hast, so sollst du auch ihm in Rom zeugen. Gott ist ein Ermutiger. Er hat den Josua ermutigt. Das war ein Haudegen. Der hat schon eine Armee geführt. Der hat einen Stamm geführt. Und Gott hat ihn ermutigt, hat durch ihn Mose ihn ermutigt, hat ihn persönlich ermutigt. Josua 1, 6 bis 7, sei stark und fest und so weiter. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und fest sein sollst? Sei unerschrocken und unverzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Ein anderer Gottesmann, Daniel, der kommt irgendwie in die Top 10 oder in die Top 5 oder so. Der war fast, das war ein geliebter Mann Gottes, lesen wir ja auch. Der hat es nötig, ermutigt zu werden. Und deswegen hat ihm Gott gesagt, fürchte dich nicht, Daniel, du viel geliebter Mann. Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt. Genial. Und so können wir weiterlesen. Jeremia, David, Abraham, Petrus, die wären alle auf der Strecke geblieben, hätte Gott selber nicht sich wirklich Zeit genommen, sie zu ermutigen. Er ist der Vater aller Ermutigung. Und wir müssen lernen, uns diese Ermutigung manchmal auch bei Gott abzuholen. Das hat ja der David so wunderbar erlebt einmal. Der hatte die schlechteste Zeit seines Lebens und dann kam er nach Hause. Ziklag, seine Frau war weg, die Stadt war niedergebrannt, die haben alle geweint. Das war schlimm, oder? Die Leute wollten ihn steinigen und was hat David gemacht? David aber stärkte sich im Herrn, seinem Gott. David hat gesagt, so viel Entmutigung, so viel Lebensstress, aber Gott, jetzt brauche ich dich. Gott hat ihn ermutigt. Er hat selber wieder ermutigen können. Sie haben die Feinde nachgejagt und haben Beute gemacht. Gott ist ein guter Gott. Aber wir müssen lernen, bei Gott das auch abzuholen, diese Ermutigung. Und manchmal sind Christen wirklich mut- und kraftlos, frustriert, weil sie so wenig das ermutigende Wort Gottes lesen, mit so vielen guten Verheißungen und so wenig Zeit in seiner Gegenwart verbringen. Psalm 16 sagt uns, du wirst mir kundtun, den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Wo? In der Gegenwart Gottes, Lieblichkeiten in deiner Rechten. Gottes Wort sagt, Gott ist ein Belohner all denen, die ihn suchen. Und wenn du entmutigt bist, klopfe zuerst bei Gott an. Er ist ein Gott, haben wir gelesen, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Die Bibel hat also sehr viel zum Thema Ermutigung zu sagen. Und Leute empfangen spärliche Ermutigung. Und dann ist es noch so, dass diese Ermutigung so schnell aufgebraucht scheint, die wir bekommen. Und deswegen sucht Gott, der sich selbst als Gott aller Ermutigung bezeichnet, unter seinen Kindern Menschen, die ihm ähnlich werden und die etwas von seinem gotteigenen ermutigenden Wesen reflektieren und weitergeben. Der Paulus sagte, der war ja wirklich leidgeprüft, 2. Korinther 1,4, in allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe, dieser Gott. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Also Paulus sagte, auch ich bin in der Not. Aber ich hole die Ermutigung ab bei Gott und gebe sie gleich wieder weiter. So sagt er in 1. Thessaloniker 5,11, macht also einander Mut und helft euch gegenseitig weiter. David ist mal zum Beispiel in seinem Leben fast verzweifelt. Gesalbt als König, verheißen, du wirst der König sein. Und der amtierende König verfolgt ihn mit einer ganzen Armee bis aufs Blut. Wow. Und dann lesen wir etwas ganz Interessantes. David wusste genau, dass Saul ausgezogen war, um ihn umzubringen. Damals, als David in Horesha in der Steppe bei Sif war, ging Sauls Sohn Jonathan hin und suchte ihn auf. Er ermutigte David, auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Wow! Stress pur. Verfolgung, Wüste, Kälte, Wärme, Hitze, Einsamkeit. Und da kommt der Jonathan und sagt, David, das Leben ist schwierig, aber du hast einen großen Gott, der hat dir bis hierhin geholfen. Gewaltig, oder nicht? Wow. Wir erleben auch ganz besonders Ermutigung, wenn wir uns entscheiden, zusammenzuhalten, nebeneinander treu zu laufen, auch in dem Auftrag, den Jesus uns aufgetragen hat, umzusetzen. In Philipper 2,2 steht, haltet entschlossen zusammen, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel. Ja, die Kirche wird ja auch als Schiff symbolisiert. Wir haben vor ein paar Wochen, mögt ihr euch erinnern, uns mit dem griechischen Wort Hypotasso beschäftigt, das mehr als 40 Mal in der Bibel, im Neuen Testament vorkommt. Das bedeutet so viel wie sich einordnen, einer Anweisung, einer Mahnung, einem Rat nachgeben. Und erinnert ihr euch daran, dieses griechische Wort wurde zum Beispiel gebraucht, um zu beschreiben, wie auf einer römischen Galeere alle symphonisch und harmonisch im gleichen Takt und in der vorgegebenen Richtung gerudert haben. Das war eine Beschreibung, ein Befolgen von diesem Hypotasso. Und auf so einem Schiff, da gab es eine unglaubliche Dynamik, wenn da so 50 Leute gerudert haben, oder? Wow, das war unglaublich. Und wenn da jemand mal aus dem Takt gekommen ist, hast du auch schon mal gerudert, dann sind da unglaubliche Kräfte frei geworden. Und dann war das sehr gefährlich. Dieses Ruder konnte sich verheddern durch diesen laufenden Druck, den anderen um die Ohren fliegen. Das war sehr, sehr gefährlich. Und dieses Hypotasso ist deswegen ein gutes Bild für das Vorhaben auf dem Schiff, das sich Gemeinde nennt. Jesus möchte uns ermutigen, dass wir uns einordnen, harmonisch, kooperativ in dieselbe Richtung zu rudern, damit das Schiff, das sich Gemeinde nennt, vorwärts kommt und seinen Auftrag erfüllen kann. Nicht vom Kurs abkommt, sondern vorangeht. Haltet entschlossen zusammen, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Und wo das geschieht, fließt ganz viel Ermutigung, wird der Segen Gottes freigesetzt. Und wenn wir uns bemühen, uns gegenseitig zu ehren, das Gemeinsame zu suchen, uns zu ergänzen, uns zu ermutigen, füreinander zu kämpfen, uns gegenseitig freizusetzen, dann wird dieser Wunsch von Jesus Wirklichkeit, als er gebetet hat. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und wo das geschieht, hat der Herr seinen Segen verheißen. Amen. Es gab eine Zeit, wo das Volk Gottes keinen König hatte. Und das steht im Richterbuch so wunderbar. Jeder tat, was ihm gut dünkte, oder? Was ist geschehen? Das war die schwärzeste Zeit für das Volk Gottes. Nie waren sie so im Würgegriff des Feindes. Wir sind berufen, zusammenzustehen, miteinander zu gehen, in die gleiche Richtung zu rudern. Wir brauchen einander. Wir sind aufeinander angewiesen, wenn wir Erfüllung finden möchten, Frucht bringen möchten. Macht also einander Mut. Und helft euch gegenseitig weiter. Aus Paulus Isar dankt er Gott und blickte mit neuem Mut in die Zukunft. Ja, streben wir es an, diesem dreieinigen Gott ähnlich zu werden. Und diesem Gott der Ermutigung, diesem Gott aller Ermutigungen ähnlich zu werden. Herr, wir möchten dir danken für diese Zeit, wo wir ganz neu gesehen haben, dass wir einander brauchen. Du hast dieses Vakuum in uns hineingelegt und wir danken dir für diese wertvolle Erfahrung, Herr, dass es schwieriger ist, wenn wir alleine dastehen, wenn diese Ermutigung ausfällt. Und wir danken dir, dass du uns Gnade schenkst, zusammenzustehen. Dass du uns Gnade schenkst, dass wir von dir lernen können, dass wir bei dir immer wieder Ermutigung abholen können und dass wir andere ermutigen können. Mit deinem Wort, mit deiner Geste, mit deinem Geschenk, mit deiner Umarmung, wenn es wieder möglich ist. Herr, wir möchten dir danken für das Geschenk, das du uns gemacht hast, miteinander, Herr. Danke für jeder Bruder und Schwester. Danke, dass wir verschieden sein dürfen. Danke, dass wir nicht gleich sein dürfen, aber dass wir uns ergänzen können und uns zum Segen werden können. Wir preisen deinen wunderbaren Namen. Amen. Amen.